Ich wollte auch ein bisschen den Verbraucher so in die Pflicht nehmen und mal so abklopfen, wie viel ist der Verbraucher denn bereit für Naturschutz und Insektenförderung zu investieren.
Das ist Schnackland Fluss, der Generationen-Podcast. Ich bin Marit Schröder. Ihr hört den ersten von vier Teilen unserer Sonderreihe Generation auf den Höfen, präsentiert von der BASF. Dazu treffe ich heute Tobias Hornfielmann, 28 Jahre, aus Rasfeld im Nordwesten NRWs. Tobias ist Milchviehhalter und hat Blühflächen im Auftrag von Verbrauchern angelegt. Das hat er auch gemacht, um die Verbraucher direkt in die Pflicht zu nehmen und zu testen, wie viel ist ihnen das, was sie fordern, tatsächlich wert. Scheinbar nicht so viel, war die Antwort. Denn nachdem das erste Jahr blühflächenmäßig super anlief, folgte im zweiten Jahr schon die Ernüchterung. Darüber sprechen wir. Und über zwei Fragen, die sich bei dem Thema immer wieder stellen. Kann man es sich leisten, auf ertragreichen Flächen keine Nahrungsmittel zu produzieren? Aber auch, kann man es sich leisten, auf Maßnahmen wie Blühstreifen zu verzichten? Also du hast ja Blühstreifen, ich sag mal, quasi als Dienstleistung für Verbraucher angelegt. Da sprechen wir auch gleich noch ein bisschen ausführlicher drüber und auch, warum du es dann wieder sein gelassen hast.
Ja.
Aber ich würde gerne jetzt einen Schritt zurückgehen. Ich war vor ein paar Wochen in so einer Ausstellung in Münster und da war ein Bild vom Münsteraner Schlossplatz, das ist jetzt Parkplatz. Und auf dem Bild, das war aus der Nachkriegszeit, da war der gesamte Schlossplatz voller Getreide.
Ja.
Und das fand ich irgendwie echt eindrücklich, weil es war so eine Zeit, wo das Herausnehmen von landwirtschaftlichen Flächen aus der Bewirtschaftung, da hat keiner drüber nachgedacht,
ja,
weil es einfach so, wir müssen die Leute satt kriegen, das war Prio 1.
Auf jeden Fall, ja.
Hast du ein Gefühl dafür, wann das so anfing, dass man so darüber nachgedacht hat, wir könnten mit diesen Flächen auch was anderes machen als Nahrungsmittelproduktion?
Gefühlt fing das schon an, bevor mir das bewusst wurde. Also wenn ich so mit meinem Vater über sowas gesprochen habe, war immer schon so ein bisschen so die Nachfrage, wie ist es eigentlich mit Blühflächen und für die Bienen, Artenvielfalt und so weiter. Aber da wurde da auch nie so öffentlich drüber diskutiert. Also die Nachfrage war da, aber da wurde auch nie Druck aufgebaut oder dass das irgendwie großartig gefördert wurde, auch von staatlicher Seite. Mhm. Und dann ist das so in den letzten, würde ich sagen, 5, 6, 7 Jahren, ist dann doch auch der Druck größer geworden, dass auch so aus dem Dorf immer mehr Leute gefragt haben.
Ne? Ach so, habt ihr das richtig bemerkt, dass da so mehr Leute nachgefragt haben?
Doch,
oder das eingefordert haben?
Ja, wir haben immer schon, um unsere Maisflächen ein bisschen ja nicht so monoton zu haben, haben wir schon unter Landwirten organisiert, dass einer dann mit so einer einreihigen Maisdrille irgendwie ein paar Wochen nach dem Maislegen drumherum fährt und nochmal eine Reihe Sonnenblumen drumherum legt.
Einfach, weil es schöner aussieht, oder?
Genau, einfach, weil es schöner aussieht. Okay. Also für uns natürlich schöner aussieht und weil wir dann auch oft positives Feedback bekommen haben. Dann kamen Leute auf den Hof und haben gesagt, ja, können wir da nicht mal ein paar Sonnenblumen wegschneiden?
Also ein bisschen auch aus Imagegründen.
Ja, klar, auch das. Ja, und um uns halt auch selber dran zu erfreuen. Und dann hat sich das irgendwie noch ein bisschen weiter gesteigert. Dann wurde es halt zu Blühstreifen, dass wir manche Maisflächen, auch dorfnahe Maisflächen oder an unübersichtlichen Kreuzungen, dass wir da Blühstreifen gemacht haben, damit die Kreuzung ein bisschen übersichtlicher ist. Und weil
damit
so
man besser gucken konnte beim Abbiegen.
Genau,
ne?
Damit man beim Abbiegen gucken kann. Mhm. Und auch weil das nochmal ein bisschen mehr Eindruck macht. Ich sag mal, eine Sonnenblume, klar, da fliegt vielleicht mal eine Biene ran, aber wahrscheinlich wird jetzt jeder Imker auch sagen, nee, Sonnenblumen sind Quatsch. Aber dann haben wir auch schon auch Blühmischung genommen, wo wir diesen Blühstreifen gemacht haben, die unsere Genossenschaft zusammen dann mit Imkern irgendwie sich ausgedacht hat. Ja, und das war eigentlich schon auch eine Mischung, wo man es ganzen Tag hat summen hören und wo richtig was los war. Genau.
Aber das habt ihr auf euren eigenen Deckel gemacht.
Ja, genau. Das war dann halt ein Streifen, den haben wir auf unseren eigenen Deckel gemacht. Ja, dann wurde das ein paar Jahre lang ein bisschen schwieriger, weil dann auf einmal irgendwie eine Gesetzgebung kam, wir müssen, wenn wir so eine Maisfläche haben und wir machen da jetzt an der Maisfläche vorbei 800 Quadratmeter Blühstreifen, müssen wir das genau ausmessen, ausparzellieren als extra Fläche und dann im Flächenantrag anders behandeln und so weiter. Dann haben da viele wieder mit aufgehört, weil die das für unsinnig hielten. Dann wurden zum Teil Strafen ausgesprochen oder ich sag mal Förderungskürzungen, weil die Fläche, die angesät wurde, nicht genau der Fläche entsprach, die angemeldet wurde, weil die entweder kleiner, ein bisschen kleiner oder ein bisschen größer war. Ja, und dann haben viele gesagt, gut, wenn das jetzt so kompliziert wird, warum sollte ich das dann noch machen? Und dann haben da wieder welche mit aufgehört. Ja, dann wurde ein paar Jahre später, das wurde dann wieder vereinfacht im Flächenantrag, dann Und so wurde es dann wieder ein bisschen mehr, aber immer war durchgehend so ein bisschen die Nachfrage oder auch das positive Feedback, ne, sieht richtig cool aus, könnt ihr davon nicht noch mehr machen?
Ja.
Und dann waren wir halt immer schon so, ja, können wir natürlich machen, aber uns geht da immer Produktionsfläche verloren. Also wir bauen ja Futter für unsere Tiere an, wir haben Milchkühe und uns geht da schon auch Fläche verloren und Futterfläche, Futtermenge natürlich auch, die wir irgendwie kompensieren müssen. Entweder durch bessere Erträge oder durch mehr Fläche, die wir woanders irgendwie hinzupachten müssen.
Mich interessiert nochmal so, wann das anfing. Wann habt ihr das erste Mal die Sonnenblumenreihe um den Mais herum gesät und wann war das mit den Blühstreifen, dass ihr das erste Mal gemacht habt? Weißt du das noch?
Ich glaube, da war ich so mit den Sonnenblumen, da war ich irgendwie so 8, 10.
Also schon vor so 20 Jahren.
Ja, so um den Dreh.
So 2000, ja, Anfang der 2000er.
Ja, und mit den Blühstreifen, dass wir das auf unsere Kappe gemacht haben und auch von uns aus Saatgut organisiert haben, war so, ja, da war ich irgendwie 14, 15, also irgendwie ja vor 15 Jahren oder so um den Dreh. Und dann ging das relativ zügig. Dann hat unsere Genossenschaft angefangen mit jeder Palette Saatgut für Mais-Saatgut, hat die ein so ein Paket für 2000 Quadratmeter oder 1000 Quadratmeter Blühstreifen, hat die einfach so ein Paket mit dabei gegeben.
Ach so, so on top.
On top.
Ja, ja.
Klar, also die Genossenschaft wollte natürlich dem Projekt irgendwie auch das Projekt ein bisschen fördern und die Landschaft ein bisschen bunter gestalten. Fanden wir natürlich dann auch super, dann wurde es halt auch schon mehr gemacht. Und da haben wir dann auch immer an 3, 4 großen Maisflächen, an Fahrradstraßen und so weiter Blühstreifen gemacht.
Es gab ja 2017 war es, glaube ich, diese viel zitierte Krefelder Studie zum Insektenrückgang. Die wabert ja immer noch durch alle möglichen Medien. War das so ein Punkt, wo man auch tatsächlich, also so ungefähr seit 2017, gemerkt hat, dass die Leute da ein bisschen mehr nachgucken und auch ein bisschen kritischer nachfragen? Was ja vorhin schon gesagt, das wurde dann mehr, dass da auch mehr drauf geachtet wurde oder auch mal Nachfragen aus dem Ort kamen. Kann man das damit in Zusammenhang bringen? Oder gab es irgendwie eine andere Initialzündung, die das so ausgelöst hat?
Ich hatte so das Gefühl, dass natürlich in unserer Bubble, in unseren Fachkreisen, dass das mega präsent war, die Studie. Also jeder kennt die auch.
Ja.
Aber dass so Bevölkerung, also irgendwie Dorfbevölkerung oder so, dass die da gar keine, also da, ich wurde nie danach gefragt.
Ja.
Ich glaube, dass das mit der extremen Zunahme der sozialen Medien dann relativ zügig ging.
Okay,
darüber halt ja oft auch anonym viel stärker diskutiert wurde. Da ging es schon dann relativ zügig, aber es stimmt, so in dem Zeitraum 2017, 18, 19, also da war die Nachfrage deutlich wachsend danach.
Ja, aber es stimmt, also das hat ja auch das Potenzial, dass so Themen dann einfach viral gehen können und auch Kreise erreichen, die normalerweise da nicht so Berührungspunkte zu haben, ne?
Genau, ja.
Kann ich mir auch schon vorstellen. Gab es mal irgendwie eine blöde Situation, die du als Landwirt erlebt hast, in Bezug auf so, also dass dir mal jemand irgendwas vorgeworfen hat oder so richtig unter der Gürtellinie dich angegangen hat?
Also unter der Gürtellinie nicht, aber also man hat schon irgendwie mal so über 2, 3 Ecken gehört, dass dann irgendjemand gesagt hat, ja, die Blühstreifen, die Bauern da machen, die machen die auch nur, um ihr Image irgendwie noch aufzubessern oder um zu vertuschen, was sie da eigentlich für einen Schmuh betreiben auf ihren Flächen mit Pestiziden und so weiter. Also um quasi schöne Augen zu machen sozusagen.
Ja, so ein bisschen Schminke auf die schlimme Agrarindustrie. Oder?
Genau, ja. Und dass die Blühstreifen ja auch gar nichts bringen würden, dass da sich keine Bienen zu Hause fühlen und so weiter. Ja, hört man, ja, genau.
Lief das immer alles auf freiwilliger Basis oder wart ihr auch in irgendwelchen in Agrarumweltmaßnahmen, dass das vom Land, vom Bund, was weiß ich, finanziert wurde mit drin?
Wir haben es auch einmal gemacht, ja. Da haben wir auch eine Blühfläche angelegt und da stand in den Vorgaben, dass die Blühfläche maximal 6 Meter Breite haben durfte. Keine Ahnung, wieso auch immer. Wir hatten unsere Breite angelegt, die war irgendwie 12 oder 9 Meter breit, ich weiß es nicht mehr. Und natürlich wurden genau die Fläche dann auch kontrolliert und dann wurden auch Kürzungen angedroht, aber letztendlich nie vollzogen. Aber für uns auch wieder absolut nicht nachvollziehbar. Also wir haben ja letztendlich mehr gemacht als gefordert, aber die Fläche war dann außerhalb der Norm, was das Förderprogramm quasi vorgegeben hat.
Ja.
Und somit war es ein Verstoß.
Also was irgendwie, hört man ja so ein bisschen raus, nicht so richtig erfüllend, sage ich jetzt mal, die Förderprogramme oder die finanziellen Erstattungen sind es ja quasi, von staatlicherseits in Anspruch zu nehmen. Und dann habt ihr euch ja so ein bisschen so eine eigene Lösung ausgedacht. Magst du davon mal so ein bisschen berichten? Wie kam es zur DAD-Idee? Was habt ihr eigentlich konkret gemacht? Wie sah das Geschäftsmodell aus?
Also ein anderer Landwirt, der macht das schon seit ein paar Jahren und der nennt das Blühpatenschaften. Also dass er quasi Blühfläche im Auftrag von freiwilligen Kunden, wie auch immer, also von welchen anlegt, die halt sagen, ich möchte da rein investieren, also von Investoren sozusagen, aber sind in der Regel halt Privatpersonen.
Verbraucher,
ja, klassisch. Und da hat der Landwirt das gemacht und ich fand's, wo ich das erste Mal gehört habe, fand ich das eine mega Idee, weil zum einen können halt Leute, die keinen Platz zu Hause im Garten haben, können halt investieren und haben dann eine schöne Blühfläche. Die Arbeit wird sogar dann noch fremd erledigt und auf der anderen Seite kommt genau das, was wir Landwirte ja auch immer fordern. Also von uns wird gefordert, wir sollen für Artenvielfalt sorgen und wir sollen Blühflächen anlegen, wie auch immer. Ohne Bezahlung, sozusagen, in Anführungsstrichen.
Oder nach starren Vorgaben.
Ja, genau. Ja. Und das ist dann ja jetzt quasi ein freiwilliges Projekt vom Landwirt initiiert. Und der Verbraucher kann ganz klar entscheiden, wie viel Blühfläche entsteht. Also jeder Einzelne, jeder, der da investieren möchte. Ja, und das Projekt habe ich dann halt aufgeschnappt und dann habe ich mir da viele Gedanken drüber gemacht. Ich wollte dem auch einen Namen geben, weil ich es schon auch als langfristiges Projekt gesehen habe und auch als Projekt, was man vielleicht auf mehrere Kreise, Orte, Dörfer ausweiten kann. Und dann habe ich das Dorf Blüht genannt, um es allgemein zu halten. Und ich wollte es vielleicht auch noch ein bisschen aufweiten oder
skalieren.
Ja, skalieren. Oder letztendlich zumindest anderen Landwirten anbieten, dass die meine Plattform nutzen, um das auch bei denen in der Gemeinde anzubieten. Und ich mache dann für die sozusagen die Werbung, betreibe die Internetseite und die machen die Aussaat und sprechen mit den Verbrauchern. So, und das war ein bisschen der Grundgedanke.
Und wann war das?
2018 oder 19 habe ich da das erste Mal von gehört und ich meine, 2020 haben wir es dann gemacht.
Also in dem ersten Corona-Jahr quasi.
Genau. Da haben wir es gemacht. Da haben wir uns auch Banner drucken lassen und Banner am Straßenrand dann aufgestellt. Da hatten wir sogar im ersten Jahr, genau, da hatten wir noch keine Internetseite. Da haben wir wirklich alles nur über Flyer beim Friseur, in der Volksbank und so, haben wir Flyer ausgelegt und darüber gemacht. Und das lief mega. Die Leute haben angerufen, die sind hier vorbeigekommen, wollten dann in bar quasi bezahlen und hier, wir wollen Blühfläche haben. Und ja, und wir haben halt immer für jeden, der das gemacht hat, also der investiert hat in Blühfläche, haben wir ein Zertifikat ausgestellt. Hier, Blühpatenschaft über so und so viel Quadratmeter an dem und dem Standort.
Was heißt das? Es lief mega. Also wie viele Leute haben da mitgemacht? Was hat das gekostet?
Also wir hatten eine Fläche geplant von 10.000 Quadratmeter, also genau ein Hektar. Die Fläche ist dorfnah. Ja, ich glaube, innerhalb von 3 Wochen waren 8.000 Quadratmeter vergeben.
Wie viele Leute standen da so hinter?
Also nachher waren es 200, 300.
Also 200, 300 Leute für 8000 Quadratmeter.
Genau, heißt das waren, also Mindestmenge war bei uns 5 Quadratmeter, aber da waren auch welche bei, die halt 300 genommen haben oder 500. War schon mega cool, ja.
Und die haben das dann für, war das eine einjährige Mischung oder?
Ich habe mehrere Mischungen ausgesät, die meisten waren einjährig. Habe ich es erstmal einjährig gemacht, weil ich wusste ja gar nicht, wie sich das entwickelt.
Und was haben die da so bezahlt für ein Jahr?
1 Euro pro Quadratmeter.
Und ist das so unterm Strich, ist das wirtschaftlich gewesen? Ja,
absolut.
Oder sogar besser, als wenn du da irgendwie Mais angebaut hättest?
Ja, auf jeden Fall auch besser, als wenn ich Mais angebaut hätte. Ja. Doch, ist wirtschaftlich. Also für die Fläche hat sich es auch gelohnt. Klar, der Aufwand ist schon viel größer, auch wenn man die Fläche, als wenn man die Fläche nur, in Anführungsstrichen, nur landwirtschaftlich für die Futtererzeugung nutzt. Ich habe da ja quasi fast zu jedem Kunden, Verbraucher, also der bei mir dann Kunde war, hatte ich dann ja Kontakt. Da kamen auch immer wieder Rückfragen, dann kamen E-Mails, welche Mischungen sind da denn eingesetzt und darf ich am Sonntag denn da mal vorbeigehen und mir eine Blume pflücken?
Ja.
Durch so eine Aktion haben wir ganz viel Kontakt zu Verbrauchern hier vor Ort bekommen, die wir sonst wohl mal sehen, wenn die mit ihrem Hund Gassi gehen, aber mit denen wir nie quatschen. So, und dann schreibt man mit denen mal eine Mail oder trifft die an der Ecke und die stellen eine Frage zur Blühfläche und also das war, in der Hinsicht war es echt mega cool.
Und wie hat sich das so entwickelt? Also das erste Jahr lief dann ja tipptopp.
Das war super, ja. Und dann haben wir halt gedacht, okay, darauf können wir bauen. Dann nutzen wir den Winter mal, um eine Homepage aufzubauen, haben sozusagen einen Online-Shop aufgebaut, wo man im Online-Shop Blühflächen sozusagen bestellen konnte und theoretisch auch mit PayPal oder Klarna, wie auch immer, bezahlen konnte, also per Banküberweisung. Ja, und dann haben wir das Jahr halt anlaufen lassen, haben auch versucht, viel Werbung zu machen. Aber das lief irgendwie nicht so. Also das war dann 2021 und dann kamen schon wieder so erste Corona-Öffnungen auch. Und wir wussten auch gar nicht so richtig, wieso, aber das lief nicht so. Und dann hat man sich so übers Jahr hinweg mal mit anderen Direktvermarktern auch unterhalten. So, und irgendwie hatten die genau das gleiche Problem. Die sagten auch, ja, irgendwie, die Leute kommen nicht so wie im letzten Jahr.
Naja, das erste Corona-Jahr war ja auch ein richtiger Bio-Boom, ne? Also gerade haben das ja Hofläden gemerkt. Die Leute waren viel zu Hause, haben geguckt, wo kann ich von zu Hause aus irgendwie einkaufen.
Ja, dann war es eigentlich, das Ergebnis war eigentlich so ernüchternd, dass es eher so eine Nullnummer war. Also wenn man die Flächen für Futternutzung genutzt hätte, wäre es vom Betriebsergebnis positiver gewesen als so. Okay, war für uns halt so ein Stück weit auch eine Lehre, aber wir haben damit dann auch gesagt, gut, wenn sich das wirklich nicht rechnet oder wenn die Nachfrage nicht da ist, dann sollten wir das auch nicht unbedingt weiter verfolgen. Aber in dem Jahr hatte ich bei uns auf unserer Fläche eine mehrjährige Mischung angesät und dann haben wir uns einfach dazu entschieden, die Flächen in den Nachbardörfern, die lassen wir raus. Auf unserer Fläche versuchen wir das noch ein Jahr und dann noch ein Jahr versucht, Online-Shop und so weiter. Aber genau das Gleiche, also war quasi wieder...
Wie viel sind denn von den 200 bis 300 geblieben im zweiten und im dritten Jahr?
So 40...
Boah, krass.
40, 50.
Habt ihr das schon sehr in eurer Erklärung quasi auf Corona und dass die Leute jetzt einfach das Geld wieder für was anderes zur Verfügung hatten, zurückgeführt?
Ja, doch. Also das war natürlich im ersten Jahr, wo es hier vor Ort war, bestimmt auch spannend, interessant. Und irgendwie war es dann vielleicht auch im zweiten Jahr schon nicht mehr so spannend, irgendwie uncool oder ein Zertifikat von 2020 reicht, ich brauche nicht noch eins von 2021.
Reicht nicht fürs Gewissen.
Ja, klar, vielleicht haben sich manche auch das Gewissen reinkaufen wollen und da reichte das dann wirklich fürs Gewissen oder die haben sich dann selber gesagt, das bringt ja dann doch nichts mehr.
Ist es dann Aufgabe der Verbraucher, dafür zu zahlen? Sind die in der Rolle?
Letztendlich ist ja das unterste Steuerungsinstrument immer der Steuerzahler. Und auch wenn die Politik Gesetze macht, wird die Politik gewählt und wird die Politik bezahlt vom Steuerzahler. Deswegen denke ich, es ist eigentlich immer die Aufgabe vom Steuerzahler, da die Märkte oder die Nachfrage oder wie auch immer die Produktion in eine gewisse Richtung zu lenken.
Na gut, aber es gibt ja so eine, das ist ja eher eine indirekte Lenkung.
Absolut, ja.
Durch Steuern und Abgaben. Du hast sie ja schon direkt in die Pflicht genommen.
Ja, ja. Genau.
Weil dir was von der politischen Steuerungsebene gefehlt hat, oder?
Ja, letztendlich hat mir da irgendwie was gefehlt und ich wollte auch ein bisschen den Verbraucher so in die Pflicht nehmen und mal so abklopfen, wie viel ist der Verbraucher denn bereit für diesen immer, zumindest auf sozialen Medien, ja stark geforderten Naturschutz und diese Insektenförderung zu betreiben, wie viel dafür zu investieren.
Das ist ja die Diskussion, die man quasi überall hat, ne? Alle wünschen sich Biofleisch und Fleisch aus artgerechter Tierhaltung, Haltungsstufe 4, was weiß ich. Und dann an der Kasse wird anders entschieden. Also das hast du ja quasi in allen Bereichen.
Ja, genau.
Das hast du jetzt am eigenen Leibe mit
so, erlebt, ne? Und im Endeffekt war meine Blühfläche ja auch nichts anderes als ein Supermarkt. Nur, dass man da nur die Blühfläche kaufen konnte und nichts anderes. Aber die Leute konnten halt entscheiden. Dann ist es schon auch eine bewusste Entscheidung. Und deswegen, das meinte ich vorhin auch indirekt, dadurch, dass jeder Verbraucher schon auch eine große Entscheidungsmacht hat und letztendlich die Summe der Verbraucher viel mehr Entscheidungsmacht sogar noch haben als so der Staat an sich.
Ich kann verstehen, was du sagst. Also gerade bei Lebensmitteln, ich meine, du kannst dich ja nicht dazu entscheiden, ich konsumiere keine Lebensmittel mehr.
Ja.
Das ist eine schwierige Entscheidung. Bei Blühstreifen geht es ja durchaus, ne? Das ist jetzt ja keine Lebensnotwendigkeit für in Anführungsstrichen den Verbraucher, dass er Blühstreifen finanziert. Das ist ja erstmal so ein nice to have, erstmal in der Wahrnehmung und wird natürlich, aber fällt quasi so Streichungsprozessen auch zuerst zum Opfer. Bist du denn im Endeffekt ein bisschen enttäuscht von den Leuten?
Ja. Ja, doch, also.
Ja.
Doch, ich bin schon enttäuscht natürlich, weil ich auch viel Herzblut reingesteckt habe. Ja, doch, ich hätte mir da mehr von erhofft. Also ich habe wirklich damit gerechnet, sonst hätte ich mir ja den Aufwand auch nicht betrieben, da dann im zweiten Jahr eine Internetseite für zu gestalten. Ich habe echt gehofft, dass das einfach weiterläuft. Dass wir das irgendwie jedes Jahr hinkriegen. Vielleicht nicht dann auf einmal 10 Hektar, sondern einfach jedes Jahr so ein Hektar im Dorf. Aber ich kann es auch andersrum verstehen, weil man, also wenn man sich das Essen nicht kauft im Laden, dann ist man hungrig. So, wenn man sich die Blühpatenschaft nicht kauft, dann ist man...
Guckt man auf den Mais.
Genau.
Ich finde, so ein bisschen zeigen sich ja so zwei Grundkonflikte in dem, was wir jetzt gerade so ausgeführt haben, zwischen denen man irgendwie einen Spagat schaffen muss. Also zum einen der wirtschaftliche und auch so ein bisschen das, ich sag mal, bürokratische Korsett, was du beschrieben hast. Also bist bereit, Blühflächen anzulegen, aber hast da keinen wirtschaftlichen Gegenwert. Das ist irgendwie immer noch eine wirtschaftliche Entscheidung, die du als Unternehmer fällst. Und wenn du das mit den Maßnahmenpaketen, die Länder, Bund dir zur Hand geben machst, ist es für dich zu unflexibel. Das ist ein bisschen, was ich rausgehört habe. Und es zeigt sich aber auch, und das fand ich jetzt eigentlich ganz in der Vorbereitung ganz spannend, es gibt ja also diesen Grundkonflikt, den wir ganz am Anfang hatten. Nahrungsmittelproduktion gegen Biodiversität, Insekten, haltende Maßnahmen. Blöd ausgedruckt, aber so ein bisschen ist es der ja. Und zwar ist es ja eigentlich mit der neuen GAP, mit der neuen Agrarpolitik der EU seit 23 Pflicht, diese Pflichtbrache anzulegen. 4% Pflichtbrache auch auf Ackerland.
Ja.
Ist jetzt für 23, 24 und 25 ausgesetzt.
Ja.
Vor allem mit der Begründung Nahrungsmittelsicherung.
Ja.
Im Zuge des Ukraine-Krieges. Und da haben wir wieder diesen Clash, ne? Nahrungsmittelproduktion und auch Lebensmittel vor Ort herstellen und weniger auf Importe quasi angewiesen zu sein.
Mhm.
Und auf der anderen Seite Biodiversität fördern. Also es ist irgendwie so ein Grundkonflikt, der sich da schon wieder durchmauschelt.
Genau.
Ist es hier so ein Punkt, wo einfach die Realität dem Anspruch einen Strich durch die Rechnung macht? Oder wie siehst du das?
Boah, das ist eine schwierige Frage.
Ja, oder ich meine, Blühstreifen muss man sich halt auch irgendwie leisten können. Das ist vielleicht ein bisschen spitz formuliert, aber in der Nachkriegszeit hat keiner über Blühstreifen nachgedacht.
Ja.
Dafür braucht man halt eine gewisse Sicherheit, um sich darüber Gedanken zu machen.
Absolut,
oder?
Ja. Weißt du, was? Ja, also klar, die Ernährungssicherung in der Bevölkerung muss ja so gut sein, um sich das, wie du schon sagst, auch leisten zu können.
Mhm.
Und also ich als Betrieb muss mir das ja nicht nur leisten können, sondern die Bevölkerung muss sich das auch leisten können, ohne zu hungern. Also die muss ja satt sein. Und für uns, also für mich ist es selbstverständlich, dass ich genug Essen auf dem Tisch habe. Und für mich ist es selbstverständlich, dass ich jeden Tag auch Bananen und Avocados essen kann. Eigentlich verrückt. Ja, die Bevölkerung ist halt satt und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass dann auch die Forderung nach solchen Maßnahmen größer wird.
Ja, ich habe ja gerade ein bisschen spitz formuliert, Blühstreifen muss man sich halt auch leisten
genau.
können. Man könnte jetzt aber genauso auch spitz formulieren auf Extensivierung, zum Beispiel eben am Beispiel von Blühstreifen, darauf zu verzichten, muss man sich eben auch leisten können.
Also auch leisten können, weil die Artenvielfalt zurückgeht
genau,
und weil
genau.
wir dann irgendwann keine Pflanzenkulturen oder keine...
Ja, ja. Insgesamt, dass man Fläche aus der Produktion nimmt und da irgendwie was für die Artenvielfalt macht, ist vielleicht keine blöde Idee.
Mhm.
Aber ich finde den Spagat so schwierig, weil es ist ja auch so, dass diese Blühstreifendiskussion oder die... ja, die Entnahme aus der landwirtschaftlichen Produktion ja auch was ist, was ja eigentlich, ne, das ist ja auch, musst du ja auch leisten können. Und da einen Spagat hinzubekommen, weil da schwingen dann ja auch so Sachen mit, ja okay, wenn wir jetzt hier viele Blühstreifen oder viel Produktion stilllegen, wo kommt denn das Essen her, was da sonst produziert werden würde?
Genau, ne? Genau, absolut. Wo kommt das Essen her? Das kommt schon auch irgendwo her.
Ja.
Aber wir produzieren hier in Deutschland... Ein Liter Milch, glaube ich, mit einem CO2-Fußabdruck von... Ich kenn die Maßeinheit nicht genau.
Mhm.
Aber ich sag mal, im Schnitt der Welt, der restlichen Welt, ist der CO2-Fußabdruck pro erzeugten Liter Milch ist irgendwie 2 bis 5 Mal so hoch. So, und deswegen stelle ich mir die Frage, ist das sinnvoll, dass wir die Produktion hier im Land aufgrund von Extensivierung weiter reduzieren, um dann mit einem größeren CO2-Fußabdruck Milch aus... oder Fleisch oder ganz egal welches Produkt aus anderen Ländern zu importieren. Also das ist natürlich dann ein Riesenspagat. Genau, und mit dem Ukraine-Krieg kam es dann ja auch so, wo jeder so ein bisschen dachte, okay, Ernährungssicherung im eigenen Land ist doch wohl wichtig und Produktion im eigenen Land. Hat man ja eine Masken auch mit Corona gemerkt. Ja, und da, ich glaube, da fand auch wieder ein Umdenken statt.
Ja, also Moment war da, ne?
Ja, genau.
Der Blühstreif-Moment.
Ja, also letztendlich stimmt's, klar. Also uns bringt die beste Produktion nichts, wenn die Pflanzen nicht mehr bestäubt oder ja, wenn die Insekten, das Insektenspektrum, was wir jetzt haben, wenn das nicht mehr funktioniert, aufgrund von, weil es zu stark dezimiert wurde.
Wenn man die Produktionsbedingungen sich anguckt, die mit importierten Produkten quasi eingekauft werden, dann kann es ja auch sein, dass da ganz andere Pflanzenschutzmittel zugelassen sind, als es hier zum Beispiel hier zugelassen sind. Ne? Ich habe mich jetzt in der Vorbereitung aber auch gefragt, also kann man das überhaupt diskutieren, dieses ganze Gemengelage, ohne über so eine Anpassung der Konsummuster zum Beispiel zu sprechen? Weil das ist ja immer wieder der Punkt, der kommt, wir haben ja eine Überproduktion, was Nahrungsmittel angeht in Deutschland, vor allem was so tierische Nahrungsmittel angeht. Fleisch, Milch, bei Obst und Gemüse sind wir ja, weiß ich nicht, haben wir einen Selbstversorgungsgrad von, Moment, ich habe es nochmal nachgeguckt, 80%.
Ja.
Genau.
Bei Gemüse, ich glaube, bei Obst sind es weniger.
Noch weniger, ne? Ja. Also kann man das diskutieren, ohne nicht zumindest mal mit anschneiden zu müssen in der Diskussion, ob eine Ernährungsumstellung oder eine Anpassung, nicht keine ganze Umstellung, aber so eine Anpassung der Ernährungsgewohnheiten auch mit zu Trage kommen müsste?
Auch in Deutschland haben wir ungefähr ein Drittel Grünland, Dauergrünland.
30%.
Mhm. Ja, so international gesehen, also auf der ganzen Welt haben wir 2/3 Dauergrünland und die Fläche wird genutzt durch Erzeugung von tierischen Produkten. Also in der Regel sind es dann Wiederkäuer, also oder halt Schafe, die halt das Nahrungsmittel Gras nutzen können. Also das ist der eine Knackpunkt, darauf will ich mich jetzt gar nicht versteifen. Die könnten wir als Mensch nicht nutzen. So, und wir würden als Mensch ja, da würde mir auch jeder Naturschützer, würde mir da zustimmen, wir würden ja jetzt nicht anfangen, ein Grünland umzubrechen, um da dann Kohl drauf anzubauen.
Ja, genau, das kommt mal. Also das ist in der Diskussion, das fällt ja oft hinweg. Ne? Dauergrünland ist, glaube ich, ist sowieso, was Artenvielfalt angeht, ja nicht das Schlechteste, was man machen kann. Nee,
genau, das ist schon wichtig auch. So, das ist der eine Punkt. Das müssen wir nutzen. So, und dann haben wir ganz viele Produkte in der Nahrungsmittelindustrie, also die dann für uns Menschen Öle zum Beispiel herstellen. Also Rapsöl, Sonnenblumenöl und so weiter. Da fallen immer Stoffe ab, Rapsextraktionsschrot und bei Sonnenblumen genau, die wir als Mensch ganz schlecht verdauen können, wirklich schlecht. So, das können wir aber in der tierischen Produktion super verwenden, weil die Kühe mit dem vierteiligen Magen, weil die das halt super verwerten können. Und im Endeffekt zielt es ja immer darauf ab, Teller-Trog-Debatte. Ja, also genau. Das ist ja immer, produziere ich jetzt Lebensmittel für den Trog, um es dann ans Tier zu füttern und das Tier produziert dann letztendlich oder kommt dann letztendlich auf den Teller oder produziere ich Lebensmittel direkt für den Teller. Und ich sag mal so, die Tiere, die uns als Mensch von der Ernährungsphysiologie in direkter Konkurrenz stehen, da ist die Diskussion ein bisschen einfacher als bei den Tieren, die halt Dinge können, Futtermittel oder Nahrungsmittel verwerten können, die wir halt nicht verwerten können.
Als Milchviehhalter, was hast du da?
Ja, natürlich muss ich das als Milchviehhalter sagen, aber das wird sich stark wandeln in Zukunft und die Debatte wird auch weitergeführt werden.
Ja.
Aber ich kann mir schon vorstellen und man sieht es auch, in den Zahlen, wie sich das verändert, wie der Fleischkonsum jetzt über die Jahre, also jetzt in den letzten Monaten ist er, glaube ich, doch ein bisschen gestiegen wieder, aber wieder über die Jahre eigentlich fällt, kontinuierlich, also auch relativ stabil fällt, wie sich das Ernährungsbewusstsein natürlich ändert.
Ich glaube nur, man sollte es auf jeden Fall mit diskutieren in so einer Diskussion. Ja. Und klar, dass ja auch in der Herstellung von vegetarischen, veganen Lebensmittel fallen ja auch Stoffe an, also auch Reststoffe, die sich gut als Tierfutter eignen.
Ja.
Und du hast dann ja auch immer die Diskussion, die sich dann wieder anschließt, wo kommen dann eigentlich die Nährstoffe her, wenn wir uns von der Tierproduktion verabschieden?
Ja,
ne?
Absolut, genau. So, und deswegen brauche ich eigentlich immer irgendwo ein paar Tiere in dem Kreislauf, damit es ein vernünftiger Kreislauf gibt. Bestimmt ist der Anteil der Tierzahl in diesem Kreislauf noch weit runterzufahren und der wird immer noch vernünftig rundlaufen, dass wir gut vertreten können, dass der Kreislauf effizient ist und wir unseren CO2-Fußabdruck weiter reduzieren. Da spreche ich auch gar nicht gegen, aber ich glaube, wir können nicht ohne.
Nee, glaube ich auch nicht. Ich finde nur den Spagat so krass. Also, weil ich glaube, wir können nicht ohne effiziente Landwirtschaft hier, einfach weil wir ein Grundstandort sind und weil wir hier so viel besser produzieren können, zumindest Stand jetzt, als anderswo. Wir können aber auch nicht ohne die Extensivierung von bestimmten Flächen und wir echt sonst ein Problem was mit Artenschwund, Biodiversitätsmaßnahmen etc. bekommen. Und wir können auch nicht ohne Tierhaltung. Das alles ist halt irgendwie so ein komplexes Gemengelage. Wenn wir jetzt zum Abschluss nochmal Wünsch dir was spielen, wen würdest denn du da wie in der Pflicht sehen? So richtig zufriedenstellend ist es ja nicht, wenn wir nochmal auf die Blühstreifen zurückkommen. Das, was du privat initiiert hast oder was ihr privat initiiert habt, das hat nicht so richtig, also zumindest nicht dauerhaft geklappt. Mhm. Alles, was dir als Maßnahme an die Hand gegeben wird, sagst du, oh, ist mir irgendwie auch zu unflexibel. Also was würdest du dir wünschen als Landwirt?
Ja, es ist echt eine schwierige Frage. Eigentlich würde ich mir wünschen, zum einen von der staatlichen Seite, sage ich jetzt mal, wenn wirklich belegt ist, fachlich, wissenschaftlich belegt ist, dass Blühstreifen innen an Maisflächen und so, also zum Beispiel, dass die halt artenvielfaltstechnisch eine Förderwirkung haben, dann würde ich mir wünschen, dass der Staat das da deutlich vereinfacht und sagt, für jede, also letztendlich für jeden Quadratmeter, den du innerhalb einer Maisfläche oder innerhalb einer Getreidefläche, an einer Getreidefläche anlegst, den bekommst du vergütet. Du brauchst keine Mindestbreite, keine Maximalbreite, du machst das einfach, du dokumentierst das, so, und dann ist das auch gut mit der Dokumentation und dann wird's vergütet. So, das kann natürlich kontrolliert werden, wie auch immer.
Und das Einfallstor wäre quasi, es ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass das auch was bringt.
Ja, also jede Behauptung ist eigentlich haltlos, solange die nicht wissenschaftlich belegt ist. Es wird ja aktuell gefördert, dass eine Fläche einjährig eine Brache sein kann. Einjährig. Mhm. Ich denke mir halt, wenn ich eine Fläche dann wirklich 5 Jahre außer Produktion nehme, dann kann die artenvielfaltstechnisch einen viel höheren Mehrwert bringen. Und vom Verbraucher wünsche ich mir halt, dass der mehr erkennt, welche Macht er durch jede Entscheidung eigentlich hat. Also durch jede Entscheidung beim Konsum. Ja. Und dann wird der Markt, auch durch dieses eine Kaufverhalten wird der Markt Stück für Stück in die Richtung gedrängt.
Also du, für dich ist dann quasi das Blühwiese ist eine Metapher für Marktmacht des Verbrauchers.
Ja. Eine Sache, die du vorhin einmal kurz angerissen hast, die möchte ich noch kurz kommentieren. Und zwar hattest du gesagt, dass wir hier in Deutschland eine Überproduktion haben in bestimmten Bereichen, zum Beispiel bei Fleisch oder bei Milch. Hattest du noch, genau, eine Überproduktion zu der absoluten Gesamtkonsummenge, die in Deutschland konsumiert wird. Das heißt, in Deutschland verbrauchen wir zum Beispiel im Jahr 1 Million Tonnen Fleisch. Weiß ich jetzt nicht, ob die Zahl stimmt, ob die annähernd stimmt, weiß ich auch nicht. Und wir produzieren 1,2 Millionen Tonnen Fleisch.
Genau.
So, und dann ist ja die Frage, wofür produzieren wir die 0,2 Millionen Tonnen Fleisch mehr, wenn wir die doch in Deutschland gar nicht verbrauchen? Und ist das notwendig oder ist das nicht notwendig?
Ja, also ich weiß, worauf du hinaus willst. Jetzt kommen dann die Teile, die wir hier nicht essen wollen.
Genau, das ist das eine. Die Teile, die wir hier nicht essen wollen, weil von den Teilen, beim Fleisch vor allem, die wir hier essen oder die wir produzieren, haben wir nur eine Selbstversorgung von 60-70% um den Dreh.
Aber da sind wir ehrlich gesagt auch wieder so ein bisschen in der Ernährungsgewohnheiten-Diskussion. Warum essen wir denn hier? Warum sind wir denn so piekig, ne?
Ja, aber ist so.
Ja.
Ist so. Ich meine, ist vielleicht auch gar nicht schlecht und da ist die Globalisierung auch nicht schlecht, weil die Teile, die wir weiter vermarkten, sind in anderen Ländern Delikatessen. Das ist doch vollkommen in Ordnung. Und den anderen Aspekt, den wir ja schon einmal besprochen haben, wir haben hier einen Gunststandort. Also letztendlich leben wir alle in einem Klima, ob wir CO2 ausstoßen in Amerika oder in Deutschland, das verteilt sich im Weltklima ein Stück weit. Mhm. Und wieso sollten wir hier nicht mit einem geringeren CO2-Fußabdruck auch für den Export in andere Märkte produzieren, wenn andere doch viel mehr CO2-Fußabdruck brauchen?
Aber man merkt, das ist so ein Thema, das hat so viele Facetten und so viele Puzzleteile greifen da ineinander rein. Und es ist echt super komplex, obwohl wir eigentlich nur über Sonnenblumen sprechen wollten. Dankeschön.
Gerne.
Nach dem Gespräch denke ich zum einen, es ist ja erstmal ein unglaublicher Gewinn, dass wir heute darüber nachdenken können, Flächen nicht zu bewirtschaften. Das heißt ja auch, uns plagt kein Hunger und Landwirtschaft arbeitet einfach effizient. Das ist echt toll und uns manchmal zu selbstverständlich. Das soll aber mitnichten heißen, dass Maßnahmen zur Förderung von Biodiversität ein Luxusproblem sind. Quasi so Nice-to-have-Maßnahmen. Und was ich nach dem Gespräch auch nochmal mehr denke, Mann, ist das ein komplexer Balanceakt. Es gilt darum, die Balance irgendwie zwischen Nahrungsmittelproduktion und Artenschutz zu halten und dann muss das Ganze ja noch irgendwie leistbar und wirtschaftlich sein für diejenigen, die das umsetzen, also für die Landwirte. Und wie komplex dieses ganze Thema ist, hat man im Gespräch vielleicht so ein bisschen erahnen können. Das war Schnack Land Fluss, ein Podcast des Wochenblattes. Redaktion, Schnitt und Produktion Marit Schröder und Munja Nienhaus. Ich bin Marit Schröder und ich würde mich freuen, wenn ihr Schnack Land Fluss euren Freunden, eurer Familie oder euren Bekannten empfehlt.